Liebe Freunde, in meinem heutigen Vortrag möchte ich mich mit der Frage auseinandersetzen, welche Botschaft der in der Bibel beim Propheten Daniel beschriebene Traum des Nebukadnezar für den heutigen Menschen haben könnte. Diese Frage erscheint auf den ersten Blick etwas befremdlich, denn immerhin ist dieser Traum vor einigen tausend Jahren in einem völlig anderen Kulturkreis von einem Mann geträumt worden, der nicht gerade sehr zimperlich mit seinen Untergebenen umging. Hätte es der göttlichen Vorsehung nicht gefallen, Emanuel Swedenborg zu berufen, einen Blick in die geistige Welt zu tun, würden wir wahrscheinlich diesem Traum keinen besonderen Augenmerk zukommen lassen. Dadurch aber, dass Swedenborg erkennen durfte, dass hinter dem äußeren Buchstabensinn dieses Traums ein tiefer spiritueller Sinn liegt, der durch die Lehre von den Entsprechungen verstanden werden kann, wird es auch für uns Heutigen interessant, über diesen Traum nachzudenken. Die von Emanuel Swedenborg wiederentdeckte Lehre von den Entsprechungen besagt, dass sich in bestimmten Büchern der Heiligen Schrift, wozu auch der Prophet Daniel gehört, Gott in seiner äußersten Form offenbart hat. Unter der äußersten Form versteht Swedenborg die Worte in der Bibel, in denen wie in einem verschlossenen Gefäß die göttliche Liebe und Weisheit verborgen ist. Die Bibel wird von Swedenborg auch gerne mit der Vokabel Wort umschrieben und stellt gewissermaßen die Zusammenfassung aller himmlischen und himmlischsten Geheimnisse dar. In diesem Wort sind sozusagen alle Wirkungen der göttlichen Schöpfungsmotive und Zielsetzungen zusammengefasst. Darum heißt es ja auch bei Johannes, im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. In den Worten der Heiligen Schrift sind die tiefsten geistigen Wahrheiten enthalten, die man sich nur vorstellen kann. Diese Wahrheiten reichen von den höchsten Erkenntnissen himmlischer Zusammenhänge bis zu den niedersten Gefilden höllischer Zustände. In ihr wird die gesamte Spannbreite der menschlichen Gemütsentwicklung beschrieben. Angefangen mit dem Zustand der Hölle, was der größten Gottesferne entspricht, über den Zustand des natürlichen Menschen bis hin zu einem Zustand der größten Gottesnähe, was mit himmlischen Zuständen umschrieben wird. Leider sind wir als Menschen, die in einer Matrix aus Zeit und Raum eingebunden sind, so ohne weiteres nicht in der Lage, aus den äußeren Buchstabensinn des Wortes diese tiefen geistigen Inhalte zu erkennen. Als endliche Geschöpfe eines unendlichen Gottes ist es uns nicht möglich, die Gedanken Gottes unmittelbar in uns aufzunehmen. Von daher ist es nicht weiter verwunderlich, dass der Mensch beim Lesen des Wortes nur den äußeren Buchstabensinn versteht und nicht gewahr wird, dass hinter diesen einfachen Buchstaben ein tiefer göttlicher Sinn liegt. Dieser inneren Bedeutung der Heiligen Schrift kann man sich nur dann annähern, wenn man auf die in ihr enthaltenen Texte, die von Emanuel Swedenborg wiederentdeckte Lehre, der Entsprechung anwendet. Auch in dem Traum des Nebukadnezars ist ein tiefer Entsprechungssinn verborgen, der für die Menschen, die sich mit diesem Traum auseinandersetzen, wichtige Hinweise für ihren Weg zur Wiedergeburt enthält. Bevor ich diesen Traum zitiere, möchte ich in komprimierter Form berichten, wie es dazu kam, dass sich Daniel mit diesem Traum beschäftigen musste. Im zweiten Jahr der Regierungszeit des König Nebukadnezar hatte dieser einen Traum, der ihn so erschrak, dass er davon aufwachte. Der Traum beschäftigte den König Nebukadnezar so sehr, dass er alle Sternseher, Weisen und Zauberer seines Reiches in seinen Palast rufen ließ, damit sie ihm diesen Traum sagen und deuten sollten. Natürlich hatten die von ihm gerufenen Seher, Weisen und Zauberer ein kleines Detailproblem, das darin bestand, dass sie den Traum des Nebukadnezar nicht kannten und der König sich konsequent weigerte, diesen Traum zu erzählen. Und als sie ihn baten, den Traum zu erzählen, antwortete er ihnen: Er ist mir entfallen. Werdet ihr mir den Traum nicht anzeigen und ihn deuten, so sollt ihr in Stücke zerhauen und eure Häuser schändlich zerstört werden. Werdet mir aber den Traum anzeigen und deuten, so sollt ihr Geschenke, Gaben und große Ehre von mir haben. Natürlich konnten die von Nebukadnezar Berufenen seinen Traum nicht wiedergeben, sodass der feine Herr König ziemlich zornig wurde und befahl, alle Weisen in Babel umzubringen. In jener Zeit lebte der jüdische Prophet Daniel unter den Gefangenen in Babylon. Als Prophet fiel auch er unter das von Nebukadnezar ausgesprochene Urteil, alle Weisen im Lande zu töten. Nachdem Daniel von diesem Urteil gehört hatte, wurde er beim obersten Richter Arioch vorstellig, der den Auftrag hatte, das Urteil zu vollstrecken. Ihn bat Daniel um eine Frist, damit er dem König die Deutung des Traumes sagen konnte. Er bekam diese Frist und er nutzte die Zeit, Jehova um Erleuchtung zu bitten. Nun wäre Daniel kein Prophet gewesen, wenn ihm dieser verborgene Traum nicht durch ein Gesicht in der Nacht offenbart worden wäre. Am nächsten Tag ging Daniel zu Arioch und teilte ihm mit, dass er die Weisen von Babel nicht zu töten braucht, da er den Traum und dessen Deutung wisse. Arioch brachte Daniel sofort vor den König und sprach zu ihm: Es ist einer gefunden unter den Gefangenen aus Juda, der dem König die Deutung sagen kann. Der König antwortete und sprach zu Daniel: Bist du, der mir den Traum, den ich gesehen habe, und seine Deutung anzeigen kann? Daniel sprach zum König: Das verborgene Ding, das der König von den Weisen, Gelehrten, Sterndeutern und Wahrsagern fordert, steht nicht in ihrem Vermögen, es dem König zu sagen. Aber es ist ein Gott im Himmel, der kann verborgene Dinge offenbaren. Der hat dem König Nebukadnezar angezeigt, was in künftigen Zeiten geschehen soll. Und der Prophet Daniel erzählte dem Nebukadnezar seinen Traum. Du König sahst und siehe, ein großes und hohes und sehr glänzendes Bild stand vor dir, das war schrecklich anzusehen. Des Bildes Haupt war von feinem Golde, seine Brust und Arme waren von Silber, sein Bauch und seine Lenden waren von Erz, seine Schenkel waren Eisen, seine Füße waren eines Teils Eisen und eines Teils Ton. Solches sahst du, bis dass ein Stein herabgerissen ward ohne Hände, der schlug das Bild an seine Füße, die Eisen und Ton waren, und zermalmte sie. Da wurden miteinander zermalmt das Eisen, Ton, Erz, Silber und Gold und wurde wie eine Spreu auf der Sommertenne und der Wind verwehte sie, dass man sie nirgends mehr finden konnte. Der Stein aber, der das Bild zerschlug, ward ein großer Fels, dass er die ganze Welt füllte. Das ist der Traum. Nun wollen wir die Deutung vor dem König sagen. Du König bist ein König aller Könige, dem der Gott des Himmels Königreich, Macht, Stärke und Ehre gegeben hat und alles, da Leute wohnen, dazu die Tiere auf dem Felde und die Vögel unter dem Himmel, in deine Hände gegeben und dir über alles Gewalt verliehen hat. Du bist das Haupt der Bildsäule, welches Gold ist. Nach dir wird ein anderes Königreich aufkommen, geringer denn deins. Danach das dritte Königreich, das Ehren ist, welches wird über alle Landen herrschen. Und das vierte wird hart sein wie Eisen, denn gleich wie Eisen alles zermalmt und zerschlägt, ja wie Eisen alles zerbricht, also wird es auch diese alle zermalmen und zerbrechen. Dass du aber gesehen hast, die Füße und Zehen, eines Teils Ton und eines Teils Eisen, das wird ein zerteiltes Königreich sein. Doch wird von des Eisens Art darin bleiben, wie du es denn gesehen hast, Eisen mit Ton vermengt. dass du die Füße teils von Eisen und teils von Ton gesehen hast, bedeutet, dass das Königreich geteilt sein wird. Das Königreich wird teils stark und teils gebrochen sein. Dass du gesehen hast, Eisen gemischt mit Ton des Lehms, so werden sich vermischen durch Samen des Menschen, aber sie werden nicht miteinander zusammenhängen, gleich wie das Eisen sich nicht vermischt mit Ton. Aber zur Zeit solcher Königreiche wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das nimmermehr zerstört wird. Und sein Königreich wird auf kein anderes Volk kommen. Es wird alle diese Königreiche zermalmen und zerstören, wie du es denn gesehen hast, einen Stein ohne Hände vom Berge herabgerissen, der das Eisen, Erz, Ton, Silber und Gold zermalmte. Also wurde dem großen König vom Gott gezeigt, wie es hernach gehen werde, und der Traum ist gewiss und die Deutung ist recht. Soweit der Traum des Nebukadnezar und seine Deutung durch den Propheten Daniel. Nachdem wir uns mit dem Inhalt dieses Traums bekannt gemacht haben, können wir uns nun der Frage zuwenden, was dieser Traum dem Menschen des 21. Jahrhunderts zu sagen hat. Um die tiefere Bedeutung des Nebukadnezar-Traums verstehen zu können, müssen wir uns zunächst einmal mit der Frage auseinandersetzen, welchen Bereich Nebukadnezar, König von Babel, im Gemüt des Menschen entspricht. Denn fast alle Personen der Heiligen Schrift finden sich als Entsprechung in unserem Gemüt wieder. Hierbei gilt es zu bedenken, dass der Entsprechungssinn fast aller Worte in der Heiligen Schrift immer vom jeweiligen Kontext abhängt, in dem sie erwähnt werden. Das gleiche Wort kann sowohl einen positiven, das heißt Gott zugewandten Entsprechungssinn haben, es kann aber auch einen negativen, das heißt Gott abgewandten Entsprechungssinn haben. So symbolisiert das Wort König im positiven Sinn Wahrheiten, die ihre Grundlage in der göttlichen Liebe haben. Swinburne sagt, König bedeutet im Worte das göttliche Wahre. König im entgegengesetzten Sinn bezeichnen Weltwahrheiten, die ihre Grundlage aus dem Falschen und Bösen der Welt ziehen. Das gleiche gilt auch für das Wort Babel. Babel oder Babylonien symbolisiert auf der positiven Entsprechungsebene den Bereich des menschlichen Gemüts, der im Glauben an den Herrn und in der tätigen Liebe zum Nächsten steht. Swinburne sagt, Babylon bezeichnet bei den Propheten und in der Offenbarung die Kirche. Im negativen Sinn bezeichnet Babel diejenigen, welche heilige Dinge zum Herrschen missbrauchen oder welche durch die heiligen Dinge der Kirche nach Herrschaft streben. Auch der Begriff Kirche hat verschiedene Bedeutungsebenen. So wird ein Mensch, der im Glauben an den Herrn und in der tätigen Liebe zum Nächsten steht, oft mit dem Wort Kirche umschrieben. Wobei zu bedenken ist, dass der Zustand unserer inneren Kirche eine große Spannbreite hat. Sie geht von der ersten Kirche, die im Guten der Liebe zum Herrn ist, bis hin zur letzten Kirche, wo die Wahrheiten des Wortes völlig verfälscht sind. Aus diesem Blickwinkel betrachtet symbolisiert Nebukadnezar als der König von Babel die Liebe des Menschen zu Gott und zum Nächsten. Der Nebukadnezar in uns kann eine innige Verbindung mit der göttlichen Liebe suchen, sodass durch diese Verbindung die Liebe Gottes so in den Verstand des Menschen einfließen kann, dass seine Weisheit von göttlichen Wahrheiten durchströmt wird. Diese Weisheit hat dann die Kraft, den Willen so umzubilden, dass die Liebe des Menschen von der Liebe zu Gott und zum Nächsten durchdrungen wird. Der Nebukadnezar in uns kann aber auch seinen Verstand so sehr mit der Weltweisheit vollstopfen, dass die Liebe Gottes überhaupt keine Chance hat, in das Gemüt einzudringen. Diese auf die Welt bezogene Weisheit unternimmt alles, um den weltzugewandten Willen zu befriedigen. In ihm gibt es weder eine Liebe zu Gott noch zum Nächsten. Der Nächste ist ausschließlich dazu da, um die eigenen, niedersten Bedürfnisse zu befriedigen. Diese beiden Eckpunkte des menschlichen Gemüts beschreibt Emanuel Swedenborg in seinem Werk Die erklärte Offenbarung, wenn er im 650. Kapitel über den Gott zugewandten Nebukadnezar in uns schreibt. Dass diese Kirche durch den König von Babel in Anfang bezeichnet wird, kommt daher, weil die Kirche, die später Babel oder Babylonien wird, mit der Verehrung des Herrn und mit der Liebe zu ihm beginnt. Und alsdann bei ihren Angehörigen der Eifer herrscht, sie, also diese Kirche, auszubreiten und zu vervollkommnen durch Heiliges, Gutes und Wahres des Himmels. Und im 622. Kapitel schreibt er über den gottabgewandten Nebukadnezar in uns: Durch Nebukadnezar, den König von Babel, wird die Entweihung des göttlichen Wahren bezeichnet. Und weil diejenigen, die es entweihen, mehr als die anderen es erfassen und unreinen Liebensneigungen, hauptsächlich der Liebe zu herrschen, anpassen, bis sie alle göttliche Gewalt auf sich übertragen haben. Wenn wir diese Aussagen auf uns wirken lassen, dann stellt der Nebukadnezar im Gemüt des Menschen, ganz wertneutral gesehen, die Kirche im Menschen dar. Wobei Swedenborg unter Kirche den Glauben an den Herrn und die damit verbundene Nächstenliebe versteht. Natürlich beinhaltet dieser Glauben auch den freien Willen des Menschen, der sich für Gott und den Nächsten, aber auch gegen Gott und den Nächsten entscheiden kann. Bei der heute weit verbreiteten Glaubenslosigkeit wird sich der Nebukadnezar in den Gemütern der meisten Menschen sicherlich kaum bemerkbar machen. Denn der Nebukadnezar kann erst dann im Gemüt des Menschen zum Zuge kommen, wenn im Menschen der Glaube an Gott vorhanden ist. Ich denke, der Nebukadnezar im Gemüt des heutigen Durchschnittsmenschen ist mit einer Person vergleichbar, die durch eine christliche Glaubensgemeinschaft den Weg zu Gott gefunden hat. Gottesdienste, das Gemeindeleben und die Lehren der Gemeinschaft lässt in diesem Menschen eine Liebe zu dem Gott erwachen, der dem von der Gemeinschaft propagierten Gottesbild entspricht. Sein Wissen um Gott, die Auslegung der Heiligen Schrift und die von der Gemeinde als richtig anerkannten Lebensleitlinien verändern langsam sein Gemüt. Er erlangt eine glaubensgemeinschaftsspezifische Weisheit, die einen großen Einfluss auf sein ganzes weiteres Leben hat. Er versucht alles, was in seiner Macht steht, um seine als gut empfundenen Charaktereigenschaften zu stärken und im Gegensatz die als schlecht empfundenen Charaktereigenschaften auszumerzen. Natürlich versucht er auch mit großem Eifer und großer Freude seinen Glauben an die Menschen innerhalb seines Umfeldes weiterzugeben. Denn wo das Herz voll ist, da geht der Mund über. Dieser Nebukadnezar im Gemüt des Menschen hat nur einen kleinen Schönheitsfehler. Er bezieht seine Weisheit letztendlich aus dem äußeren Buchstabensinn des Wortes. Denn bei den meisten Glaubensgemeinschaften wird in der Regel die Heilige Schrift nicht entsprechungsmäßig, sondern buchstabenmäßig ausgelegt. Die Folge davon ist ein Glauben, der sich mehr an Dogmen und Formeln ausrichtet und vor dem inneren Sinn des Wortes nichts wissen will. Oftmals führt dieser Glauben dazu, dass die Menschen zu Eiferer werden, die in ihrer auf falschen begründeten Bibelauslegung versuchen, andere Menschen unter Androhung ewiger Höllenpein von der Richtigkeit des von ihnen eingeschlagenen Weges zu überzeugen. Dieser Eifer wird laut Swedenborg aus einer verborgenen Liebe zur Herrschaft gespeist. Der auf falschen begründete Glauben führt bisweilen dazu, dass sich der Mensch als bereits wiedergeboren betrachtet, weil er in einem äußerlichen Ritual sein Leben den Herrn übergeben hat. Meist bestätigt ihn das Umfeld seiner Glaubensgemeinschaft in dieser Auffassung, sodass sich in ihm das Gefühl einstellt, zu den Auserwählten und Wissenden zu zählen. Oft verfestigt sich in diesem Menschen das Gefühl, zu den wenigen zu gehören, die Gott bei dem bevorstehenden Endzeitgeschehen retten wird. Man zählt zu den von Gott Auserwählten, die nach ihrem Tode auferstehen werden, um tausendjährigen Friedensreich mitregieren zu können. Alle anderen Menschen, die nicht den gleichen Glauben haben, werden beim jüngsten Gericht durch das Rost der göttlichen Gerechtigkeit in den ewigen Tod fallen. Dieser leider häufig verbreiteten Einstellung vermeintlicher Christen stellt eine Entweihung der göttlichen Wahrheiten dar, denn sie beruht auf eine selektiv wörtliche Interpretation der Heiligen Schrift. Alles, was dem Buchstabensinn nach in das Glaubenskonzept passt, wird fokussiert, alles andere wird ignoriert oder so lange durch das Filter der wissenschaftlich-kritischen Bibelauslegung gepresst, bis es mit der eigenen Auffassung übereinstimmt. Genau diese Glaubenseinstellung ist es, die laut Swedenborg dem Nebukadnezar im Gemüt des heutigen Menschen entspricht. In der erklärten Offenbarung können wir in der Nummer 622 hierzu lesen: Durch Nebukadnezar, den König von Babel, wird die Entweihung des göttlich Wahren bezeichnet. Und weil diejenigen, die es entweihen, mehr als die anderen es erfassen und unreinen Liebesneigungen, hauptsächlich der Liebe zu herrschen, anpassen, bis sie alle göttliche Gewalt auf sich übertragen haben. Alles in allem personifiziert Nebukadnezar die Kirche im Menschen, beziehungsweise seine Liebe zu Gott und zum Nächsten. Und weil der Nebukadnezar im natürlichen Menschen meist noch sehr weit von dem Zustand der ersten Kirche entfernt ist, ist auch die Wahrheit, wie man sie nur bei Gott finden kann, verfälscht und entweiht. Die Glaubenswahrheiten sind alle durch das Filter des Weltverstands gegangen und der Wille gibt sich noch immer die größte Mühe, den Wünschen der Weltliebe zu entsprechen. Die Weltliebe wiederum hat einen starken Hang zur Herrschsucht, denn sie will den Verstand beherrschen, damit er all die sinnlichen Befriedigungen verschafft, die sie zu ihrem vermeintlichen Glück benötigt. Nachdem wir nun eine ungefähre Vorstellung von dem entwickelt haben, was der König von Babel, Nebukadnezar, im Gemüt des normalen Menschen darstellen kann, wollen wir uns nun dessen Traum zuwenden. Wie wir bereits gehört haben, träumte er, dass vor ihm ein großes, hohes und schrecklich anzusehendes Bild stand, welches aus verschiedenen Metallen bestand. So war der Kopf des Bildes aus feinem Gold, seine Brust und Arme waren aus Silber, sein Bauch und seine Lenden aus Erz, seine Schenkel waren aus Eisen und seine Füße waren zu einem Teil aus Eisen und zum anderen Teil aus Ton. Als er sich dieses Standbild so anschaute, schlug ein Stein an die Füße des Standbildes und zerstörte die Füße. Dadurch verlor das Standbild seinen Halt und brach in sich zusammen, sodass die einzelnen Materialien wie Spreu auf der Sommertenne vom Wind verweht wurden. In seinem Werk Die erklärte Offenbarung hat Swedenborg unter der Nummer 411 zu diesem Traum Folgendes geschrieben: Durch das Haupt des Standbildes, welches Gold war, wird die älteste Kirche bezeichnet, die eine himmlische Kirche war, oder eine Kirche, in der das Gute der Liebe zum Herrn herrschte. Dieses Gute wird im Wort durch Gold und auch durch Haupt bezeichnet. Durch die Brust und die Arme, die Silber waren, wird die alte Kirche bezeichnet, die auf die älteste folgte. Und diese Kirche war eine geistige Kirche oder eine Kirche, in der das Gute der Liebtätigkeit gegen den Nächsten und das Wahre aus dem Guten herrschte. Dieses Wahre und jenes Gute wird durch Silber und auch durch Brust und Arme bezeichnet. Durch den Bauch und die Schenkel, die Erz waren, wird die Kirche bezeichnet, die auf die alte geistige Kirche folgte und eine geistig-natürliche genannt werden kann. In dieser herrsche das Gute des Glaubens und das Wahre aus jenem Guten. Dieses Gute wird im Wort durch Erz und auch durch Bauch und Schenkel bezeichnet. Durch die Beine und Füße, die einesteils Eisen, einesteils Ton waren, wird die israelitische und jüdische Kirche bezeichnet, die eine äußere Kirche war, in der nichts Inneres lebte und die eben deswegen nichts Wahres und Gutes hatte, sondern verfälschtes Wahres, das an sich falsch ist, und geschändetes Gutes, das an sich böse ist. Daher wird von ihr in diesem Kapitel gesagt, dass du gesehen hast, Eisen vermengt mit dem Ton des Lebens, so werden sich vermengen durch Menschensamen, aber sie werden nicht zusammenhängen, das eine mit dem anderen, gleich wie das Eisen sich nicht vermengt mit dem Ton. Eisen bedeutet das natürlich Wahre und der Ton des Lebens das natürlich Gute, ebenso Füße und Beine. Aber hier bedeutet der Ton das geschändete Gute und das Eisen das Wahre, wie es im äußeren Sinn des Wortes beschaffen ist. Denn der Same des Menschen ist das Wort, wo das Wahre und Gute ist, dessen Schändung und Verfälschungen beschrieben werden durch das Eisen, das vermengt ist mit Ton, die nicht zusammenhängen eines mit dem anderen. Durch den Stein, der das Standbild schlug, wird das göttliche Wahre vom Herrn verstanden. Dass er zu einem großen Felsen wurde und die ganze Erde füllte, bedeutet, dass der Herr durch das göttliche Wahre herrschen werde über den Himmel und die Kirche. Die Erde ist hier die Kirche und auch der Himmel. Daher auch gesagt wird, dass dieses Königreich in Ewigkeit bestehen werde. Durch das Königreich wird ebenfalls die Kirche und der Himmel bezeichnet, denn dort ist das Reich Gottes. Soweit der etwas längere und sicherlich schwierige Auszug aus der erklärten Offenbarung. Dieser Traum stellt also die nacheinander folgenden Zustände der Kirche bis zum Kommen des Herrn dar. Dies trifft einerseits sicherlich für die chronologische Entwicklung der alten israelitischen Kirche zu, in der die Menschen anfänglich ein sehr reines und intensives Verhältnis zu Gott hatten, das dann im Laufe der Zeit immer mehr verweltlichte und letztendlich zum Unglauben führte. Dieser Traum hat aber auch eine tiefere Bedeutungsebene, die sich auf die spirituelle Entwicklung des menschlichen Gemüts bezieht. Um den spirituellen Part des Traums verstehen zu können, müssen wir uns kurz mit der Frage auseinandersetzen, welche Bedeutung die einzelnen Metalle haben, aus denen das Standbild bestand. Hierbei gilt es zu bedenken, dass die Menschen in der Zeit, als die Worte der menschlichen Sprache ihren geistigen Inhalt bekamen, dem Göttlichen um ein Vielfaches näher standen als die Menschen der heutigen Zeit. Von daher ist es vielleicht leichter nachzuvollziehen, wenn die Uralten das Gute und die Wahrheiten beim Menschen mit den Metallen verglichen haben. Das Gold entsprach bei ihnen laut Emanuel Swedenborg dem innersten oder himmlischen Guten, was mit der reinen Liebe zum Herrn gleichzusetzen ist. Die Wahrheiten aus dieser Liebe entsprach dem Silber. Den Begriff Erz verwandten sie, wenn sie das niedrige oder natürliche Gute des menschlichen Gemüts zum Ausdruck bringen wollten. Für die niedrigen Wahrheiten, welche aus der natürlichen Liebe entspringen, verwendeten sie den Begriff Eisen. Swedenborg schreibt, sie verglichen die Metalle nicht nur, sondern nannten sie auch so, womit er zum Ausdruck bringen will, dass die Schreiber des Alten Testaments die Metalle als Entsprechung für die Zustandsbeschreibung des menschlichen Gemüts verwendet haben. Der Leser von Bibeltexten sollte also immer daran denken, dass hinter den natürlichen Worten Beschreibungen ganzer Gemütszustände stecken können. So beschreiben die Metalle die in unserem Gemüt angelegte Palette an Entwicklungsmöglichkeiten. Beginnt mit dem Zustand des Eisens, in dem der Mensch noch keinerlei Wissen von den göttlichen Dingen hat, bis hin zum Zustand des Goldes, in dem der Mensch seine Weisheit und seinen Willen auf die Liebe zum Herrn ausgerichtet hat. Diese Entwicklungsspannbreite zeigt der Traum des Nebukadnezar auf. Das goldene Haupt, das Standbild, symbolisiert die älteste Kirche, welche dem ersten oder innersten Zustand der Kirche im Menschen entspricht. Wobei Folgendes zu bedenken ist. Wenn Swedenborg im Zusammenhang mit innermenschlichen Zuständen den Begriff Kirche verwendet, dann meint er damit natürlich keine Gebäude aus Stein oder eine äußere Kirchenorganisation. Er umschreibt mit dem Wort Kirche die Bereiche des menschlichen Gemüts, die dem Glauben an den Herrn und der tätigen Liebe gegen den Nächsten entsprechen. Dass es dabei verschiedene Qualitätsstufen gibt, ist sicherlich leicht nachzuvollziehen. Die höchste zu erreichende Stufe entspricht dem ersten oder innersten Zustand und wird mit dem Begriff älteste Kirche umschrieben, in der alle Wahrheiten des Gemüts aus der auf Gott ausgerichteten Liebe entspringen. In diesem Zustand schwingt die Liebe des Menschen synchron zu der Liebe Gottes. Und der Mensch liebt Gott über alles und seinen Nächsten in der tätigen Liebe. Dieser Zustand ist mit dem Zustand nach der Wiedergeburt des Menschen vergleichbar, wo die Liebe an erster und die Weisheit an zweiter Stelle stehen und der Mensch eine unmittelbare Verbindung zum Herrn hat. Oder um mit Swedenborg zu sprechen, in diesem Zustand herrscht das Gute der Liebe zum Herrn. Ich denke, außer Jesus hat auf der irdischen Daseinsebene noch niemand diesen Zustand erreicht. Der silberne Oberkörper des Standbildes symbolisiert die alte Kirche, welche dem zweiten Zustand der Kirche im Menschen entspricht. Hier hat die mystische Hochzeit von Liebe und Weisheit noch nicht stattgefunden. Es fließt zwar schon die göttliche Liebe in den Verstand ein, aber der daraus resultierenden Weisheit ist es noch nicht gelungen, den Willen restlos umzubilden. Die Liebe zu Gott und zum Nächsten befindet sich aber schon in einem fortgeschrittenen Ausbildungsstand. Dieser Zustand ist mit dem Zustand vor der Wiedergeburt des Menschen vergleichbar, wo die Weisheit an erster und die Liebe an zweiter Stelle stehen und die Verbindung zum Herrn nur mittelbar stattfinden kann. Swedenborg schreibt, in diesem Zustand herrscht das Gute des Glaubens an den Herrn. Der Bauch und die Schenkel aus Erz symbolisieren die Kirche, die auf der alten geistigen Kirche folgte und dem dritten Zustand der Kirche im Menschen entspricht. Das Gemüt hat noch keinen Zugang zu Gott gefunden, lebt aber trotzdem eine natürliche Liebe zum Nächsten und beschafft sich die dazu notwendige Weisheit. Dies können zum Beispiel Menschen sein, die im privaten wie im beruflichen Leben sehr liebevoll und hilfsbereit sind, aber ansonsten keine besonderen Ambitionen verspüren, sich mit Gott auseinanderzusetzen. Swedenborg schreibt, dass das Gemüt nicht mehr im geistig Guten, sondern im natürlich Guten ist. Die Beine aus Eisen symbolisieren die israelitische Kirche zur Zeit von Jesus und entsprechen dem vierten Zustand der Kirche im Menschen. Sie beschreiben ein Gemüt, in dem selbst die natürliche Liebe zum Nächsten erkaltet ist und nur noch der Hang zur natürlichen Weisheit vorherrscht. Dieser Menschentyp strebt nach Weltweisheit, um sich innerhalb seines Umfeldes behaupten zu können. Für ihn ist es kein Bedürfnis, die Erkenntnisse seiner Studien für den Mitmenschen einzusetzen. Swedenborg schreibt, dass es in diesem Gemüt kein natürlich Gutes mehr da ist, sondern nur noch das natürlich Wahre. Und zu guter Letzt, die aus einem Gemisch von Eisen und Ton bestehenden Füße symbolisieren genauso wie die Beine die israelitische Kirche zur Zeit von Jesus. Die Füße entsprechen dem letzten Zustand der Kirche im Menschen. Sie bezeichnen ein Gemüt, in dem das Wahre mit Falschem vermischt ist. Laut Swedenborg bezeichnet der Ton das Falsche, das mit dem Wahren und Guten nicht zusammenhängt. Hier wird ein Mensch beschrieben, der sich mit den Wahrheiten im Wort beschäftigt, Diese Wahrheiten werden aber durch eine Lehre verfälscht, die ihre Grundlage aus der wörtlichen Interpretation der Heiligen Schrift zieht. Eine christliche Lehre muss mit Falschem durchsetzt sein, wenn sie ihre Wahrheiten nur in der äußeren Hülle des Wortes sucht und dabei den inneren, geistigen Sinn völlig außer Acht lässt. Oder anders ausgedrückt, wenn die Wahrheiten der Bibel verfälscht werden und der Mensch aus diesen verfälschten Wahrheiten eine Lehre entwickelt, dann wird dieser Zustand mit teils aus Eisen und teils aus Ton umschrieben. Trotzdem in diesem Gemisch aus Wahrem und Falschen auch göttliche Wahres aus dem Wort enthalten ist, kann dadurch dennoch keine harmonische Einheit werden, denn Lüge und Wahrheiten schließen sich einander aus. Es ist sicherlich kein Zufall, dass im Traumbild des Nebukadnezar die Füße und nicht der Kopf aus einem Gemisch von Eisen und Ton bestehen. Denn die Füße bezeichnen in der Entsprechungssprache den natürlichen Menschen. Jeder Mensch ist erst einmal von der Geburt aus ein natürlicher Mensch, der aus den Täuschungen der Körpersinne denkt. Bezogen auf die göttlichen Wahrheiten bedeutet dies, dass der natürliche Mensch am Anfang seiner irdischen Laufbahn nur aus dem Weltlichen und somit aus den Täuschungen der Sinne denkt. Die Folge davon ist die bereits beschriebene Vermischung von Wahrheiten aus der Bibel mit dem Falschen der weltlichen Lehrgebäude. Wir leben nun einmal in einer materiellen Welt, dessen geistiger Hintergrund unseren Sinnen verborgen bleibt. Solange unser Verstand noch nicht bemerkt hat, dass hinter den Dingen, die uns in unserem Alltag begegnen, geistige Kräfte stehen, so lange wird unsere Weisheit immer nur auf falschen, beruhendes Stückwerk bleiben. Jeder Mensch, der den Weg über diese Erde geht, durchlebt diesen Zustand, mehr oder weniger intensiv. Irgendwann stellt sich für jeden Menschen die Frage nach dem Sinn des Lebens und er fängt an, nach Antworten zu suchen. Hierbei kann er natürlich zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen gelangen. Er kann zum einen Ergebnis kommen, das dem dritten Zustand der Kirche Menschen entspricht, einem Zustand, in dem er eine natürliche Liebe zum Nächsten lebt und sich die dazu notwendige Weisheit beschafft, ohne dass ihn die Frage nach Gott weiter interessiert. Er kann zu dem Ergebnis kommen, das dem vierten Zustand der Kirche Menschen entspricht, einem Zustand, in dem er noch nach Weltweisheit strebt, um sich in seinem Leben behaupten zu können, ohne dass sich ihm die Frage nach Gott stellt. Er kann aber auch zu dem Ergebnis kommen, dass Gott innerhalb der Schöpfung einen sehr großen Stellenwert hat. Geschieht dies, wird er sich aufmachen, um mehr über Gott zu erfahren. Er wird sein Wissen aus den verschiedensten Informationsquellen zusammentragen und so wird langsam, aber sicher in ihm sein ganz persönliches Gottesbild entstehen. Ein Gottesbild, wie es kein zweites gibt. Dieses individuelle Gottesbild entsteht dadurch, dass der Mensch ohne jegliches Wissen auf diese Welt kommt und er all sein Wissen mühsam von anderen Menschen erlernen muss. Von daher ist es so gut wie ausgeschlossen, dass zwei Menschen die gleichen Informationen erhalten und in gleicher Weise über den Verstand zu gleichartiger Weisheit verarbeiten. Dies gilt für die Weltweisheit, dies gilt natürlich auch für die Weisheit, welche sich aus dem göttlichen Einfluss entwickelt hat. Wir brauchen uns ja nur mal in unserem eigenen Umfeld umschauen, um festzustellen, dass wir zwar die gleichen Bücher lesen, die gleichen Vorträge hören, aber trotzdem hat jeder von uns seine ganz spezifische Vorstellung von Gott. Diese individuelle Gottesvorstellung, verbunden mit unserer spezifischen Vorstellung, wie wir Gott über alles und unseren Nächsten lieben sollen, entsteht dadurch, dass sich in unserem Gemüt Wahres mit Falschem vermischt hat. Wir schleppen noch eine Menge an Weltwahrheiten, die meist auf den Täuschungen der Körpersinne basieren, mit. Wir haben zwar durch unsere Studien schon viele geistige Wahrheiten aufgenommen, aber auch diese sind meist durch die Filter unserer Weltwahrheiten gegangen. Die Folge davon ist, dass wir an einen Gott glauben, der nur sehr bedingt etwas mit dem zu tun hat, was den wahren Gott ausmacht. Dieser Zustand entspricht in etwa den Füßen des grauslichen Standbildes aus dem Traum des Nebukadnezars, die ja aus einem Gemisch von Eisen und Ton bestanden und den letzten Zustand der Kirche im Gemüt des Menschen bezeichnen, in dem sich das Wahre mit dem Falschen vermischt. Im Traum des Nebukadnezar schlug ein Stein an die Füße aus Eisen und Ton und zermalmte sie. Der Stein, der die Füße zermalmte, bezeichnet in der Entsprechung das göttliche Wahre. Und der Fels, zu welchem der Stein wurde, den Herrn in Ansehung des göttlichen Wahren. Auf das menschliche Gemüt bezogen bedeutet der Stein, der das Gemisch aus Weltweisheit und göttlichen Wahren in unserem Gemüt zermalmt, die göttlichen Wahrheiten, welche die Kraft haben, unser ganzes auf falschen beruhendes Gottesbild zu zerstören, um Platz für den wahren Gott zu machen. Emanuel Swinburne umschreibt dies so: Durch den Stein, der das Standbild schlug, wird das göttliche Wahre vom Herrn verstanden. Dass er zu einem großen Feld und die ganze Erde füllte, bedeutet, dass der Herr durch das göttlich Wahre herrschen werde über den Himmel und die Kirche. Die Erde ist hier die Kirche und auch der Himmel. Daher auch gesagt wird, dass dieses Königreich in Ewigkeit bestehen werde. Durch das Königreich wird ebenfalls die Kirche und der Himmel bezeichnet, denn dort ist das Reich Gottes. Der Stein, der das falsche Gottesbild in uns zerstören kann, ist das göttliche Wahre des Herrn. Die Frage ist nun, was ist das göttliche Wahre des Herrn und wie kann dieses göttlich Wahre unser Falsches zerstören? Man könnte denken, dass das Wahre nicht mehr als ein dahingehauchtes Wort ist oder dass es der Schall ist, der das Ohr erreicht, während es doch in Wirklichkeit zusammen mit dem Guten den Urgrund aller Dinge in beiden Welten, der geistigen und der natürlichen Welt, darstellt. Durch das Wahre und das Gute wurde das Weltall erschaffen und bleibt seither in seinem Bestand erhalten. Durch diese beiden Mächte wurde auch der Mensch gemacht, schreibt Emanuel Swedenborg in der wahren christlichen Religion. Das göttlich Wahre des Herrn entspringt also der göttlichen Weisheit und bildet mit dem aus der göttlichen Liebe entspringenden Guten die Substanzen, aus dem alles im erschaffenen Weltall ist. Auch der äußere und innere Mensch besteht aus diesen Substanzen. In der Regel sind die Substanzen, die das menschliche Gemüt ausmachen, in einem nicht-harmonischen Zustand. Denn die Weisheit des Menschen ist normalerweise ein Gemisch aus dem Falschen der Welt und dem Wahren des Himmels, was bildlich in der Bibel durch die Füße des Standbildes dargestellt wird. Nur wenn die Liebes- und Weisheitssubstanzen, die das Innere des menschlichen Gemüts ausmachen, in rechter Weise miteinander verbunden werden, kann der Mensch wiedergeboren werden. In der wahren christlichen Religion Nummer 41b schreibt Swedenborg: Der Mensch wird in dem Maße zu einem Ebenbild Gottes, als bei ihm das Gute der Liebe und das Wahre der Weisheit miteinander verbunden werden. Das Gute der menschlichen Liebe kann aber mit dem Wahren der Weisheit nur dann verbunden werden, wenn der Mensch eine Verbindung zum göttlichen Wahren des Herrn gefunden hat. Mir persönlich ist nur ein Weg bekannt, der diese Verbindung ermöglicht. Dieser Weg hat einen Namen und heißt Jesus Christus, der uns zuruft: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Jesus Christus ist deshalb der Weg, weil nur durch ihn die göttlichen Wahrheiten, welche im Wort enthalten sind, in unseren Verstand einfließen können. Durch das Studium der Heiligen Schrift wird dem Verstand des Menschen der Weg zu der Erkenntnis eröffnet, dass es in der gesamten Schöpfung nur eine lebendige Wahrheit gibt, und zwar die menschgewordene Weisheit Gottes, Jesus Christus. Nur wenn der Mensch bereit ist, die lebendige Wahrheit des Herrn in seinem Leben zu integrieren, wird es ihm möglich sein, mit der Weisheit des Verstandes seinen Willen umzubilden. Solange sich die Weisheit des Verstandes noch nicht auf den Weg gemacht hat, die göttliche Liebe in den Willen einfließen zu lassen, solange ist auch noch keine Wahrheit im Menschen. Mit anderen Worten, die einzig wirkliche und reale Wahrheit finden wir nur bei Gott, denn nur er ist die Quelle jeglicher Wahrheit. Alle anderen Wahrheiten sind mehr oder weniger durch die Welt verunreinigte Wahrheiten. Und je mehr diese Wahrheiten mit weltlichen Gedanken durchdrungen sind, umso gefährlicher werden sie für unser Gemüt. Dies gilt besonders für die Dinge des Glaubens. Es ist sehr gefährlich, alles als wahr anzunehmen, nur weil sich der Verkünder dieser Wahrheiten auf das Wort des Herrn beruft. Wie schreibt doch Swedenborg in den himmlischen Geheimnissen Nummer 8868? Der Herr ist auch nicht in den Wahrheiten, die zwar aus dem Wort entnommen werden, besonders aus dem Buchstabensinn desselben, aber zugunsten der eigenen Herrschaft und des eigenen Gewinns ausgelegt und dadurch verkehrt werden. Diese sind zwar an sich Wahrheiten, weil aus dem Worte, aber dennoch nicht Wahrheiten, weil sie falsch ausgelegt und dadurch verdreht werden. Hier warnt uns Swedenborg vor den vielen falschen Propheten, die uns ihre Wahrheiten verkaufen wollen. Wie schnell geschieht es, dass wir dem gut begründeten Falschen hinterherlaufen, nur weil uns der Verkünder dieser Scheinwahrheiten Gesundheit, Glück und Erfolg verspricht? Es kommt unserer Trägheit sehr entgegen, wenn wir uns einem vermeintlichen Führer anvertrauen können, der uns für wenig Geld die Verantwortung für die Eigeninitiative abnehmen will. Bekanntlich führen diese Wege meist in eine Sackgasse und oftmals ist es unglaublich schwer, aus dem Dickicht der Scheinwahrheiten herauszufinden. Nur wenn wir eigenverantwortlich den ersten Schritt gehen, indem wir uns auf dem Weg zu Jesus machen und versuchen, die Wahrheiten seines Wortes zu erkennen und in unser Leben zu integrieren, werden wir den zweiten Schritt erleben können, nämlich das Aufkeimen der göttlichen Wahrheit in unserem Gemüt. Diese Wahrheit wird uns erkennen lassen, wie viel Welt noch in unserem Gemüt ist. Diese Wahrheit wird uns wahrhaftig frei machen und sie wird uns die vielen falschen Gedanken und Ideen, die an uns herangetragen werden, als solche erkennen lassen. Sie wird uns dabei helfen zu erkennen, was es bedeutet, wenn Jesus sagt, dass er das Leben ist. Die Wahrheit, wie wir sie durch Jesus Christus erfahren können, ist der Stein, der unsere aus Halbwahrheiten bestehenden Glaubensfüße zermalmt. Swedenborg schreibt, unter dem aus dem Felsen gehauenen Stein, der das Standbild an seine Füße schlug, wird Verstand der Herr, Vermöge des göttlich Wahren und die Zerstörung des Falschen, das mit den Wahrheiten aus dem Wort nicht zusammenhängt. Nur wenn alles Falsche aus unserem Gemüt verbannt ist, das ganze Standbild unserer auf Falschen basierenden Kirche zerbrochen ist und vom Wind der göttlichen Wahrheiten in alle Himmelsrichtungen zerstreut wurde, nur dann werden wir wahrhaftig leben und unsere innerste Kirche kann sich mit Gott verbinden. Dies ist ein sehr ernster und schwieriger Weg, auf den wir uns da eingelassen haben, wenn wir mit der Hilfe des Herrn das Falsche aus unserem Gemüt entfernen wollen. Jesus kann uns zwar mit allen notwendigen Informationen versorgen, wir müssen aber unabhängig von ihm lernen, mit diesen Informationen umzugehen. Dazu kommt noch, dass der Nebukadnezar in uns gar kein Interesse daran hat, unsere schöne, aber leider auf falschen Begründungen gebaute Kirche zu zerstören. Denn es ist meist ein sehr schmerzhafter Prozess, den vermeintlich sicheren Weg unserer guten Lebensbegründung zu verlassen, um uns mit den himmlischen Wahrheiten auseinanderzusetzen, die nur ein Ziel haben, unsere aus Eisen und Ton bestehenden Füße zu zermalmen. Wenn wir wiedergeboren werden wollen, müssen wir leider den überaus bequemen Sessel unserer Weltweisheit verlassen und gegen die meist sehr unbequeme Schulbank des Wortstudiums eintauschen. Unbequem ist die Schulbank deshalb, weil uns bei fortschreitender Worterkenntnis immer mehr bewusst wird, dass wir meist sehr lausige Schüler sind, denen es unheimlich schwerfällt, die einzelnen Lernabschnitte zu verstehen und in das eigene Leben umzusetzen. Unser Lehrer Jesus Christus gibt sich zwar alle nur erdenkliche Mühe, um uns zur rechten Zeit die Schriften, Gesprächspartner und andere Informationsquellen zur Verfügung zu stellen, die wir benötigen, um die harte Schale des äußeren Buchstabensinns zu durchbrechen. Aber wenn es darum geht, das erlernte Wissen in die zur Umbildung unseres Willen unbedingt erforderliche Weisheit umzubilden bzw. umzuwandeln, scheitern wir nur allzu oft. Auch mit den praktischen Unterrichtsstunden haben wir meist so unsere Probleme. Wie oft möchten wir verzweifeln, wenn unser so sicher geglaubten Lebensumstände in Frage gestellt werden, indem Jesus Schicksalsschläge wie Unfälle, Krankheit und materielle Not zulässt? Warum muss denn gerade ich, der ich mich doch nun wirklich um die Erlangung von Weisheit bemühe, mit solch einer unangenehmen Krankheit gebeutelt werden? Warum muss gerade ich, der ich mich wirklich um die Belange meiner Mitmenschen selbstlos kümmere, so ungeschickt stolpern, dass ich mir einen höchst komplizierten Knöchelbruch zuziehe? Warum muss denn gerade jetzt mein Arbeitsplatz verloren gehen, wo ich doch immer meinen Zehnten bezahlt habe? Aus der Art und Weise, welche Antworten wir auf diese Fragen finden, können wir bei genügender Selbstkritik Hinweise entdecken, die uns Aufschlüsse über unseren aktuellen Ausbildungsstand geben. Murren wir rum und fragen uns, warum muss gerade mir dieses oder jenes passieren? Dann entspricht der aktuelle Stand unserer Wortstudien wahrscheinlich dem eines Erstklässlers am zweiten Schultag. Erkennen wir, dass uns Jesus durch die Zulassung dieses Schicksalsschlages einen mächtigen Wink geben möchte, begreifen aber nicht welchen, dann ist dies ein Hinweis darauf, dass die Füße unseres Glaubens noch immer ein Gemisch aus Eisen und Ton sind. Unsere Weltweitheit ist in diesem Zustand nicht in der Lage, über die Symptome hinauszusehen. Um eine Linderung in unserer Not zu erfahren, bekämpfen wir dann in der Regel die Symptome, wobei wir meist nicht erkennen, welche Ungereimtheiten unseres Gemüts die Ursache für die Zulassung des Schicksalsschlages waren. Dennoch ist es schon ein großer Schritt in die richtige Richtung, wenn wir erkennen, dass uns unsere Schicksalsschläge auf die Bereiche des Gemüts hinweisen sollen, die noch nicht in Ordnung sind. Auch wenn wir nicht sofort erkennen, was uns die eine oder andere Begebenheit lehren will, spüren wir doch, dass sich die Mühe unseres Wortstudiums lohnt. Denn es macht schon einen Unterschied, ob der Mensch ziellos durch das Meer des Schicksals dahintreibt oder ob er an Bord seines Lebensschiffleins einen guten Steuermann hat, der sich mit den Untiefen des menschlichen Gemüts auskennt. Der Steuermann auf unserem Gemütsschiff heißt Jesus Christus. Und das große Kartenwerk, welches unser Schiff durch die Tücken des großen Weltenozeans führt, ist die Heilige Schrift. Beide zusammen sind die wichtigsten Hilfsmittel, die wir Menschen haben, um den Weg zum Hafen der göttlichen Liebe und Weisheit finden zu können. Ohne die Bibel wüsste der Mensch nichts davon, dass der unendliche Gott in Jesus Christus selbst Mensch geworden ist. Und ohne Jesus gäbe es für den Menschen keinen Weg zum himmlischen Vater, der sich nichts sehnlicher wünscht, als dass wir seine Kinder werden. Unserem Steuermann haben wir es zu verdanken, dass wir die Schriften von Emanuel Swedenborg kennenlernen durften, die uns in einzigartiger Weise den Schlüssel bereitstellen, um den tieferen Sinn der Bibel verstehen zu können. Wobei es auffällig ist, dass sich fast alle Bibeltexte im weitesten Sinne um das Thema der Wiedergeburt des Menschen ranken. Es werden die verschiedensten Facetten der Kirche im menschlichen Gemüt beleuchtet, beginnend mit der ersten Kirche, eines in der göttlichen Liebe eingebetteten Gemüts, bis hin zu einer Kirche, die eigentlich keine Kirche, sondern mehr eine Hölle ist und dem Gemüt eines Menschen entspricht, der wie Nebukadnezar vom göttlichen Wahren nur so viel wissen will, wie er es zur Umsetzung seiner niedersten Triebe benutzen kann. Der Traum des Nebukadnezar ist ein sehr schönes Beispiel für die Tatsache, dass viele der biblischen Geschichten in ihrem Entsprechungssinn die zur Wiedergeburt des Menschen notwendige Persönlichkeitsentwicklung zum Inhalt haben. Zuerst wird durch die Beschreibung der einzelnen Körperregionen in Verbindung mit den ihnen entsprechenden Metallen die gesamte Spannbreite der Kirchenzustände im menschlichen Gemüt aufgezeigt. Dann wird darauf aufmerksam gemacht, dass sich der natürliche Mensch, als Füße symbolisiert, anfänglich in einem Zustand befindet, wo das Eisen des natürlich Wahren mit dem Ton des geschändeten Guten vermischt ist. Womit die Bibel zum Ausdruck bringen möchte, dass ein Gemüt, in dem sich verfälschte Wahrheiten mit gesteigerter Eigenliebe vermischen, keine Chance hat, die mystische Hochzeit von Liebe und Weisheit zu erleben. Solange die Wahrheiten natürlicher Art sind, also durch die Sinne gefiltert wurden und die Liebe des Menschen eine Liebe zur Welt ist, so lange hat der Mensch keine Chance, ein Kind Gottes zu werden. Nachdem der Traum des Nebukadnezar in wenigen Worten den recht komplexen Ist-Zustand eines natürlichen Menschen beschrieben hat, stellt er dem Leser eine radikale, aber sehr effektive Möglichkeit vor, diesen Zustand zu ändern. Der Stein des göttlichen Wahren muss die Füße des natürlichen Menschen zermalmen, damit im Gemüt Platz für göttliche Wahrheit geschaffen wird, die in der Lage sind, den weltzugewandten Willen umzuwandeln. Erst wenn das ganze Standbild des auf falschen begründeten Glaubens zerstört ist, kann sich ein neuer Glauben etablieren. Ein Glauben, der die Kraft hat, das Gemüt des Menschen in ungeahnte himmlische Gefilde zu führen. Vor diesem Phänomen, dass sich Wahres mit Falschem vermischt, ist niemand gefeit. Auch in unseren Kreisen findet diese Vermischung jeden Tag aufs Neue statt. Wie oft kommt es vor, dass wir an dem äußeren Wortsinn der in unseren Schriften geschilderten Begebenheiten kleben bleiben, wo wir doch wissen müssten, dass sich hinter dem beschriebenen Geschehen ein geistiger Inhalt befindet. Wie oft geschieht es uns, dass wir im Falle einer Krankheit an alle möglichen Therapeuten mit ihr speziellen Diagnosen und Therapieformen denken, nur an den, der unser Heiland sein will, an den denken wir zu allerletzt. Wir schützen uns vor Krankheiten, indem wir sonnenbestrahltes Wasser trinken, uns mit Edelsteinen behängen und spannend geformte Metalldrähte um unseren Hals tragen. Und das tun wir, obwohl wir wissen, dass Krankheiten in der Regel nichts mit den Dingen zu tun haben, die von außen in uns hineinkommen, sondern etwas mit dem zu tun haben, was in unserem Gemüt nicht in Ordnung ist. Wie heißt es doch so schön? Nicht das, was durch den Mund hineinkommt, sondern das, was aus dem Mund herauskommt, verunreinigt den Menschen. Auch unsere Füße müssen von den göttlichen Waren zermalmt werden, damit sich unser Gemüt von den falschen Vorstellungen befreien kann, die uns davon abhalten, Jesus Christus als unser Ein und Alles zu erkennen. Nur durch ihn und mit ihm wird es möglich sein, unser Gemüt so umzuwandeln, dass die göttliche Liebe der Mittelpunkt unseres Lebens wird. Solange Jesus nicht unser Bräutigam ist und wir noch nicht in den Stand der heiligen Ehe zwischen Liebe und Weisheit stehen, solange werden sich in unserem Gemüt immer wieder Irrtümer und Ängste einschleichen. Ich denke, wir sollten für jeden Stein, den uns der Herr vor die Füße unserer falschen Glaubensbegründungen wirft, dankbar sein. ist er doch ein lebendiger Beweis dafür, dass sich Jesus Christus in rührendster Weise um unser ganz persönliches Fortkommen kümmert. Soweit meine heutigen Ausführungen. Lasst mich zum Schluss noch ein kleines Gebet sprechen. Lieber himmlischer Vater, wir möchten uns bei dir von ganzem Herzen dafür bedanken, dass du für uns der Fels sein willst, der die falschen Glaubensbegründungen in unserem Herzen zerschmettert. Nur du sollst für uns der Weg, die Wahrheit und das Leben sein. Vater, wir wissen um unsere Schwachheit. Darum bitten wir dich, nimm uns an unsere Hand und führe uns durch die Anfechtung der Welt, damit wir ohne Schaden zu nehmen den Weg an deine väterliche Brust finden. Und wenn es für unser ewiges Seelenheil unumgänglich ist, dass du den ein oder anderen Schicksalsschlag zulassen musst, dann halte uns bitte ganz fest, denn in deiner Obhut wird es uns gelingen, der Welt zu trotzen. Es ist ungemein tröstlich zu wissen, dass es mit deiner Hilfe möglich ist, durch das dunkle Tal der Welt hindurchzugehen, ohne dass unsere Seele einen Schaden nimmt. Besonders tröstlich ist es allerdings zu wissen, dass am Ende aller irdischen Bedenknisse du, lieber Vater, mit offenen Armen dastehst, um uns liebevoll in Empfang zu nehmen. Danke.